Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
So for me it's really home. It's food. It's lots of delicious things, beautiful things as well. Of course, memories.
Heimat, gutes Essen und natürlich Erinnerungen. Abed El-Rahman Hassoun ist am Mittelmeer aufgewachsen, im Norden des Libanon. Heute erforscht er es von Kiel aus.
We've crossed a threshold. It means that
wir haben eine Schwelle überschritten. Diese verletzlichen Ökosysteme, vor allem die an der Küste, stehen schon jetzt vor enormen Risiken. Wir müssen jetzt handeln, denn es passiert gerade jetzt.
Die Mittelmeerregion, einer der artenreichsten Lebensräume der Erde. Ein jahrtausendealter Kulturraum, ein Sehnsuchtsort. Aber jetzt versauert das Mittelmeer und füllt sich mit Plastik. Die Fischbestände schrumpfen, vor allem aber erwärmt es sich rapide. Mehr als doppelt so schnell wie der globale Ozean. An manchen Orten sehen Forscher Hinweise auf einen bevorstehenden Kollaps. An anderen finden sie eine erstaunliche Resilienz. Verschwindet das Mittelmeer, wie wir es kennen? Oder lässt es sich noch retten?
Zu viel Sommer. Klima-Hotspot Mittelmeer. Von Philipp Lemmerich.
Am Bootshafen Pointe Rouge in Marseille wird Taucherausrüstung und Proviant auf einen Kahn geladen. Ein gutes Dutzend Menschen klettert an Bord. Dann startet Carla Di Santo den Motor. Nur ein paar hundert Meter hinter der Hafenmauer leuchten die weißen Kreidefelsen des Calanque-Nationalparks.
Some of them will be practicing some citizen science. And some of them are just here for dive and admire the beautiful underwater we have here.
Carla Di Santo ist Meeresbiologin und arbeitet für Cetentrion Environnement, ein Forschungsinstitut für marine Ökologie, aber auch eine Tauchschule. Die Idee dahinter? Wer ohnehin taucht, kann Daten sammeln.
For the scientists, it's kind of interesting because they cannot be everywhere all the time underwater monitoring what's happening.
Für die Wissenschaftler sei das interessant, sagt sie, weil sie nicht überall gleichzeitig beobachten könnten, was unter Wasser vor sich geht. Nach einer knappen halben Stunde Bootsfahrt erreicht die Gruppe ihr Ziel. Les Farillons heißen die Felsen. Weit und breit ist kein anderes Boot zu sehen. Dafür schimmern unter der Oberfläche Gorgonienriffe. Gorgonien sind Weichkorallen, die, wenn sie intakt sind, bunte Wälder bilden. Ein Habitat für Fische und andere Meerestiere. Warum Carla Di Santo und ihre Kollegen die Gorgonien hier so genau untersuchen, hat einen Grund. Das Meer vor Marseille hat sich in kurzer Zeit dramatisch verändert.
It's what happened in 2022. We had a big waves of heat.
2022 hatten wir eine große marine Hitzewelle und haben einen Großteil der Gorgonien bis zu 30 Meter Tiefe verloren. Die meisten Taucher waren an vorderster Front. Sie haben beim Anblick der sterbenden Organismen in ihre Tauchermasken geweint. Es ist traurig. Wirklich sehr traurig.
Das Wasser war zu lange zu warm. Vor allem die wirbellosen Tiere wie Korallen, Schwämme und Weichtiere konnten nicht damit umgehen. Wo vorher farbige Wälder leuchteten, blieb nur noch von Algen überzogenes Restgewebe übrig. Di Santo und ihre Kollegen fürchten, dass sich die Katastrophe von 2022 wiederholt. Deshalb wollen sie verstehen, was den Gorgonien helfen könnte, bevor es zu spät ist.
Als ich 2021 anfing, in Marseille zu arbeiten, war es von 0 bis 20 Meter richtig bunt. Es war überwältigend. Heute müssen wir tiefer tauchen, um diese schönen Unterwasserwälder zu finden. Es bricht mir das Herz, zu sehen, was diese Hitzewellen mit dem Ökosystem anrichten.
Das Mittelmeer gilt als Klima-Hotspot. Es erwärmt sich deutlich schneller als andere Meere. Und die Hitze schlägt hier deutlich schneller durch als in anderen Regionen, wo natürliche Puffer mehr abfedern können.
And that's the Mediterranean. This is particularly concerning.
Das ist so beunruhigend, weil das Mittelmeer außergewöhnlich artenreich ist.
Marine and coastal biodiversity.
Abed El-Rahman Hassoun vom Geomar-Helmholtz-Zentrum in Kiel.
So, although it covers only less than 1% of the global ocean surface,
Obwohl es weniger als 1% der weltweiten Meeresfläche ausmacht, leben hier mehr als 17.000 marine Arten. Und 20-30% davon sind endemisch, kommen also nur hier vor.
Warum trifft der Klimawandel gerade dieses Meer so hart? Ein Grund liegt in seiner Geografie. Nur die schmale Straße von Gibraltar verbindet es mit dem offenen, kühleren Atlantik.
Das Mittelmeer verhält sich wie eine riesige Badewanne. Wenn man ständig Wärme hineingibt und nur einen schmalen Abfluss hat, sammelt sich die Wärme an. Und viele Arten hier leben schon jetzt nahe an ihrer Temperaturgrenze. Deshalb können kleine Temperaturänderungen unverhältnismäßig starke Folgen haben.
Für eine große Übersichtsarbeit, die 2025 im Fachmagazin Scientific Reports erschien, hat Hassoun mit Fachkollegen 131 Studien ausgewertet und für 12 mediterrane Lebensräume Risiken bewertet. Das zentrale Ergebnis fällt eindeutig aus.
Es gibt keine Gewinner. Sowohl die Ökosysteme im offenen Meer als auch die in Küstennähe werden unter allen Klimaszenarien zunehmenden Risiken ausgesetzt sein.
Als Vergleichsmaßstab dient in Hassouns Studie der Zeitraum 1967 bis 2005. Die Autoren fanden heraus, eine Erwärmung der Wassertemperatur um 0,8 Grad gegenüber dem Vergleichszeitraum ist eine kritische Schwelle. Jenseits davon steigen die Risiken für die Ökosysteme rapide an. Das Problem, diese Schwelle ist bereits überschritten.
Viele denken, dass nur die Meeresoberfläche betroffen ist. Aber leider stimmt das nicht. Die Hitze dringt immer weiter nach unten vor. Genau dorthin, wo sich viele Ökosysteme befinden.
Betroffen ist zum Beispiel das Neptungras Posidonia oceanica, das unter Wasser riesige Wälder bildet und Kohlenstoff speichert. Hitzewellen setzen es unter Stress und verringern das Wachstum. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten die Seegraswiesen ihre ökologische Funktion verlieren. Kohlenstoff, der dort gespeichert ist, würde dann wieder in die Atmosphäre gelangen. Viele Fischarten, die sich sowieso schon in einem Zangengriff aus Erwärmung und Überfischung befinden, dürften ihre Heimat verlieren. Im Calanque-Nationalpark klettern die ersten Taucher zurück ins Boot. Mit dabei ist auch Stéphane Sartoretto vom französischen Meeresforschungsinstitut IFREMER. Seit 3 Jahrzehnten verfolgt er die Korallenkolonien vor der Küste Marseilles. Hitzewellen erleben sie inzwischen alle 3 bis 4 Jahre.
Parce que malheureusement, avec la succession de vagues de chaleur marine que l'on connaît depuis maintenant presque une trentaine d'années, avec des récurrences de plus en plus rapprochées, tous les 3 ans, à peu près, 4 ans.
Das erste große Sterben der Gorgonien mit ihren gefiederten Tentakeln dokumentierten die Marseiller Forscher 1999. Dann 2003, 2006, 2009, 2014. Doch so schlimm wie im Sommer 2022 war es noch nie.
In dem Jahr erreichte die Temperatur geradezu groteske Werte. In 30 Metern Tiefe hatten wir 28 Grad. Das ist völlig verrückt.
Damals starben im Calanque-Nationalpark bis zu 80% der untersuchten Kolonien. Warum die Wärme überhaupt so tief reicht, liegt an einer Veränderung der Sprungschicht. So nennt man die Grenze zwischen dem warmen Oberflächenwasser und dem kalten Tiefenwasser.
Diese Sprungschicht ist mit einem Mal abgesackt, viel tiefer hinunter, in Zonen, in denen die Gorgonien die kühlen Temperaturen gewohnt sind. Dort waren sie 3-4 Wochen lang zu hohen Temperaturen ausgesetzt und da begannen sie zu sterben.
Nicht allein die Temperatur ist entscheidend, es ist auch die Dauer der Hitzewelle. Und die hängt maßgeblich vom Wind ab. Vor Marseille weht im Herbst normalerweise ein kalter Fallwind, der Mistral.
Der Mistral ist der Ventilator des Mittelmeers. Er kühlt alles ein wenig ab. Kaltes Tiefenwasser steigt an die Oberfläche. Fehlt der Mistral, schichtet sich das Wasser und die Sprungschicht taucht ab.
Noch sind die Gorgonienwälder immerhin ab 30 Metern Tiefe weitgehend intakt. Wie lange das so bleibt, weiß niemand.
Wir sind an einem Wendepunkt. Wir werden einen Wechsel der Lebensgemeinschaften erleben. Wenn die Gorgonien verschwinden, übernehmen andere Organismen. Wir stecken mitten in dieser Übergangsphase.
Übergang bedeutet, mit der Wärme kommen auch neue Arten. Der Rotfeuerfisch oder die Nomadenqualle zum Beispiel, die sich rasant ausbreiten. Über 1000 gebietsfremde Spezies sind bereits erfasst. Viele sind über den Suezkanal eingewandert. Fachleute sprechen von einer Tropikalisierung des Mittelmeers. Und es gibt eine weitere tiefgreifende Veränderung, die für das menschliche Auge unsichtbar bleibt.
Etwa ein Viertel der menschlichen CO2-Emissionen nimmt der Ozean auf. Er ist gewissermaßen unsere Lunge. Je mehr CO2 wir in die Atmosphäre bringen, desto mehr nimmt das Meer auf. Es wird zu einem starken Raucher. Das verändert die Chemie des Meerwassers und senkt den pH-Wert, wird also saurer. Deshalb sprechen wir von Ozeanversauerung.
Im Mittelmeer läuft diese Versauerung rund 1,5-mal schneller als im globalen Mittel. Sie trifft vor allem Lebewesen, die Kalk bilden. Die Gorgonienkorallen, die ohnehin schon unter der Wärme leiden, oder auch Muscheln. Trotz der vielen schlechten Nachrichten scheint es einige Arten zu geben, die mit den Veränderungen erstaunlich gut zurechtkommen. Eine davon wird am Cerège, einem geowissenschaftlichen Zentrum außerhalb von Aix-en-Provence in Frankreich, erforscht. Während draußen die Sommersonne unerbittlich brennt, ist das Labor von Luc Beaufort angenehm heruntergekühlt. Er ist Forschungsdirektor beim CNRS, der großen staatlichen Forschungsorganisation Frankreichs. Sein Thema ist die Gruppe der Coccolithophorida, der Kalkflagellaten. Das sind winzige, einzellige Algen mit einer Hülle aus Kalk.
This is amazing because it's a unicellular organism which is able to.
Es ist erstaunlich. Ein einzelliger Organismus, der solche winzigen, filigranen Kalkplättchen bildet. Genauso ist es bei den Kieselalgen, die aus Silikat wunderschöne Skelette bauen. Man denkt, weil sie einzellig sind, seien sie einfach. Dabei sind es hochkomplexe Organismen.
Ein einzelnes Plättchen misst nur wenige Tausendstel Millimeter. Und so unscheinbar diese Algen sind, so wichtig sind sie.
Coccolithophorida und anderes Phytoplankton sind das Gras des Meeres. Sie erzeugen die gesamte organische Substanz, die am Ende die Fische fressen.
Korallen oder viele Algenarten haben einen festen Lebensraum. Sie sitzen fest, wenn eine marine Hitzewelle anrollt. Anders die Einzeller, die Beaufort seit Jahrzehnten erforscht.
Ein Organism, which is floating or swimming, can move into the water column to the deep.
Ein Organismus, der schwebt oder schwimmt, kann in der Wassersäule in die Tiefe ausweichen, ins Kühlere. Bei einer Hitzewelle von 2-3 Wochen tauchen sie entweder ab oder ändern ihre Gestalt und kommen später zurück.
Beauforts Forschung findet unter extrem komplexen Bedingungen statt, weil die Einzeller so klein sind und im offenen Ozean vorkommen. Wie sie sich im Meer verhalten, lässt sich nicht messen, sondern nur über Sedimentproben oder durch Versuchsanordnungen im Labor rekonstruieren. Bislang konnte Beaufort in seinen Untersuchungen keine negativen Auswirkungen der Ozeanerwärmung auf die winzigen Algen finden. Der sinkende pH-Wert des Wassers durch die Meeresversauerung bedroht zwar auch sie, doch es gibt Hinweise darauf, dass sie auch darauf mit einem veränderten Erbgut reagieren könnten.
If we leave the ocean by itself during the warming,
wenn wir den Ozean in Ruhe lassen, wenn wir aufhören zu fischen und CO2 in die Atmosphäre zu blasen, dann werden wir ein Aussterben der Ökosysteme nicht sehen. Aber das tun wir nicht. Wir betreiben Fischfang und verbrennen weiter Öl. Dementsprechend bin ich nicht optimistisch. Für unsere Kalkalgen schon, aber nicht für das Meer als Ganzes.
I'm optimistic for the coccolithophores, but not for the sea.
Wenn das Meer kippt, hat das nicht nur Auswirkungen auf marine Ökosysteme. Im Mittelmeerraum leben über 500 Millionen Menschen, 150 Millionen davon in unmittelbarer Nähe zur Küste. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre natürliche Umgebung einigermaßen stabil ist, auch wirtschaftlich. Ein Drittel aller weltweiten Touristen machen hier Urlaub. Das Mittelmeer ist das wichtigste Reiseziel der Erde. Schon jetzt sind jedes Jahr die Nachrichten voll von Hiobsbotschaften. Dürre und Hitzewellen, dann wieder sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen. Einer, der Land und Meer zusammendenkt, ist der Geograf und Erdsystemforscher Wolfgang Kramer. Er hat 15 Jahre am Institut für Biodiversität und Ökologie in Aix-en-Provence gearbeitet und das Expertennetzwerk MEDEC gegründet. Mittlerweile ist er emeritiert und lebt in der Region Drôme, 150 Kilometer nördlich von Marseille. Bis zuletzt war unklar, ob das Interview mit ihm stattfinden kann. Ein Waldbrand hielt die Region in Atem. Über 4000 Hektar Wald brannten ab. Feuerwehrleute aus dem ganzen Land waren im Einsatz. Zum Zeitpunkt des Treffens ist das Feuer unter Kontrolle. Geblieben ist der Schrecken.
Die Hitzewelle wäre nie so heiß und so früh im Jahr eingetreten, wie sie jetzt eingetreten ist, ohne den Klimawandel. Das kann man nachweisen, selbst wenn einzelne extreme Ereignisse ja immer auch was Erratisches haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Hitzewelle im Juni auftritt, ist erheblich angestiegen durch den Klimawandel.
Die zunehmende Gefahr von Waldbränden in der Mittelmeerregion ist für Kramer nur eines von vielen Problemfeldern. Die Mittelmeerküsten sind sehr dicht besiedelt. Durch die Erderwärmung dehnt sich das Wasser aus. Hinzu kommt Schmelzwasser aus Arktis und Antarktis. Der Meeresspiegel steigt.
Das Mittelmeer ist eigentlich ein sehr stabiles Meer, weil im Gegensatz zur Nordsee diese Wasseroberfläche eigentlich nicht schwankt. Insofern, wenn ich hier einen halben Meter oder einen Meter mehr Meeresspiegelanstieg habe und damit davon müssen wir ausgehen bis zum Ende dieses Jahrhunderts, dann sind die Konsequenzen für sowohl die Küstenökosysteme als auch für die Städte und Infrastrukturen sind erheblicher als in einer Region, wo man ohnehin an starke Meeresspiegelschwankungen angepasst ist.
Das Mittelmeer hat kaum Gezeiten. Menschen haben jahrhundertelang direkt an den mittleren Wasserstand gebaut. Bis 2100 rechnen Fachleute mit einem Anstieg von einem bis anderthalb Meter und noch mehr in weiterer Zukunft.
Eigentlich die ganze Strandzone, wo viele Menschen aus Deutschland und aus Nordeuropa gerne hinfahren in den Urlaub. Wir wissen, dass die verschwindet. Also die wird in dieser Form die nächsten Jahrzehnte nicht überstehen. Aus dem einfachen Grund, dass der Meeresspiegel ansteigt und es fast nirgendwo einen Rückzugsraum gibt, sozusagen weiter im Inland, wo sich ein neuer Strand bilden kann.
Denn dort sind die Menschen mit ihren Städten, Hotelburgen und Autobahnen. Graue Infrastruktur, die nicht einfach so ins Landesinnere verlagert werden kann. Mit dem steigenden Meeresspiegel wächst auch das Risiko, dass das Grundwasser versalzt. Dabei leiden schon heute über 200 Millionen Bewohner der Region unter Wasserknappheit. Was hinzukommt? Während EU-Länder tendenziell viel Geld in Anpassungsmaßnahmen stecken können, fehlt es in Nordafrika und im Nahen Osten an einer ausreichenden Vorsorge. Im September 2023 zeigte sich das mit voller Wucht. Ein schweres Unwetter zog über das aufgeheizte Mittelmeer und traf die libysche Stadt Derna. Zwei Schutzdämme oberhalb der Stadt, die jahrelang nicht instand gehalten wurden, brachen innerhalb weniger Minuten. Eine Flutwelle riss ganze Stadtteile fort. Ein Ereignis, an das sich heute kaum noch jemand erinnert.
Und da ist einfach ein krasses Verhältnis zwischen Ländern des globalen Südens und Ländern des globalen Nordens. Hier bei uns mit unserem Waldbrand, nicht ein Mensch ist persönlich zu Schaden gekommen. Aber dass 2000 Menschen in Derna gestorben sind vor 3 Jahren an einem klimabedingten Niederschlagsereignis, darüber sollte man auch sprechen.
Für Kramer ist Derna das drastische Bild einer ungleich verteilten Last. Auch wenn selbst EU-Länder nicht vor den dramatischen Ereignissen geschützt sind, wie die Flut von Valencia 2024 mit vielen Toten zeigt. Mittlerweile geht es für Kramer nicht mehr allein darum, um wie viel Grad es wärmer wird, sondern darum, ob eine Region überhaupt bewohnbar bleibt und für wen.
Das Wort Bewohnbarkeit oder Habitabilität hat eigentlich den Hintergrund, dass wir uns darüber klar werden sollten, was ist es eigentlich, was wir schützen wollen. Für die meisten Menschen ist die Frage, können meine Kinder hier eigentlich wohnen und leben, wenn ich auf der Straße lebe in Marseille oder aber am Stadtrand in einem vollklimatisierten Haus mit Swimmingpool. Das sind unterschiedliche Niveaus von Bewohnbarkeit. Das heißt mit anderen Worten, die gleichen klimatischen Bedingungen betreffen nicht alle Menschen gleich. Und diese soziale Ungleichheit, die muss man zum Ausdruck bringen.
In der Mittelmeerregion überlappen sich menschliche Einflüsse. Die Klimaerwärmung, die auch global an Fahrt aufnimmt, trifft auf Überfischung, intensive Landnutzung, immer mehr Plastikmüll, Stickstoffeintrag durch die Landwirtschaft und Luftverschmutzung durch Schifffahrt und Industrie. Ein toxischer Cocktail, der die Region an den Rand ihrer Belastungsgrenze bringen könnte.
Wir sind in Südfrankreich, in Cavalaire-sur-Mer. Das ist ein bisschen östlich von Saint-Tropez.
In Frankreich zeigt sich die Côte d'Azur von ihrer besten Seite. Glasklares, türkises Wasser, ein buntes Treiben am Sandstrand. 100 Meter entfernt schaukelt ein polynesischer Katamaran, den die deutsche Okeanos-Stiftung eigens ins Mittelmeer gebracht hat. Für die Sommermonate ist der Katamaran Lisa Feuchters Arbeitsort. Gerade kommt sie von einer Fahrt nach Korsika zurück.
Von hohen Wellen und Wind und Segeljacken und warm eingepackt bis hin zu kein Wind und das Meer ist spiegelglatt und wir können die Sterne reflektieren sehen im Meer und den Vollmond rot aufgehen sehen und wir haben extrem viele Finnwale gesehen. Die waren teilweise auch total nah bei uns am Boot und das ist ja atemberaubend schön.
Über den Sommer kommen immer wieder kleine Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Bord. Waves of Action heißt das Programm. Das Ziel ist Umweltbildung, aber nicht im Klassenzimmer, sondern zum Anfassen.
Seit diesem Jahr haben wir ein Planktoskop an Bord. Das ist wie ein Mikroskop, mit dem wir live ein Sample von gefiltertem Meerwasser uns anschauen können.
Feuchter setzt darauf, viele kleine Räder in Bewegung zu setzen. Dass das nicht immer einfach ist, zeigt sich schon hier am Strand. Während wir über einen umsichtigen Umgang mit der Natur sprechen, rast immer wieder ein motorisierter Schlepper für Bananenboote vorbei. So wie mancher Urlauber einen blinden Fleck für den Zustand des Mittelmeers hat, so hat auch die Wissenschaft ihre blinden Flecken. Über den Süden und Osten des Mittelmeerbeckens gibt es kaum Daten. Dabei leben genau dort die Menschen, die am wenigsten Schutz haben. Wie könnten die reichen Länder den Ärmeren helfen? Einen politischen Rahmen, in dem so etwas ausgehandelt werden könnte, gibt es. Unter dem Dach der Barcelona-Konvention verpflichteten sich die Mittelmeeranrainerstaaten, bis 2030 mindestens 30% der Meeresgebiete wirksam zu schützen. Doch heute gibt es nur für etwas mehr als 1% der Fläche einen umgesetzten Managementplan. Dass es anders geht, zeigt der Nationalpark direkt vor Marseille, meint Carla Di Santo von der Organisation Septentrion Environnement.
Vor dem Nationalpark war die Artenvielfalt nicht so groß. Seit 2012, seit der Nationalpark eingerichtet wurde, eine Fangverbotszone, sehen wir, wie alles wieder aufblüht. Große Zackenbarsche sind zurück, auch bedrohte Arten, Barracudas in großen Schwärmen und das direkt neben einer Großstadt.
Barracudas, like huge school of them, and it's just next to a big city.
Marine Hitzewellen machen auch vor einem Nationalpark nicht Halt. Aber trotzdem sind Ökosysteme dort resilienter, wo sie konsequent in Ruhe gelassen werden. Wo Fischen und Ankern unterbunden werden, kehren viele Arten in wenigen Jahren zurück. Dass auch verbindliche, grenzüberschreitende Regeln möglich sind, zeigt die Einrichtung einer Emissionsüberwachungszone 2025. Ein Schritt, zu dem sich alle Anrainerstaaten gemeinsam entschieden hatten. Seitdem gelten niedrigere Grenzwerte für Emissionen in der Schifffahrt. Doch all diese Maßnahmen haben eine Grenze. Ohne eine weltweite Reduktion der Treibhausgase, sagt Wolfgang Kramer, laufen sie ins Leere.
Ohne verstärkten Klimaschutz werden wir uns an überhaupt nichts anpassen können. Der gegenwärtige sich beschleunigende Temperaturanstieg und der gegenwärtig sich beschleunigende Meeresspiegelanstieg werden gemeinsam zu Situationen führen an vielen Orten weltweit, die nicht zu beherrschen sind. Wenn wir nicht tatsächlich jetzt aus den fossilen Energien aussteigen und insgesamt unseren Energie- und Ressourcenverbrauch radikal senken, dann erzeugen wir, so wie es die Wissenschaft seit 30 Jahren beschrieben hat, erzeugen wir Situationen, an die wir uns nicht anpassen können.
Verändern wird sich das Mittelmeer in jedem Fall. Die offene Frage ist, wie stark wird das passieren? Für Abed Hassoun vom Geomar-Zentrum zählt dabei jedes Zehntel Grad.
If there will be more actions, limited emissions, maybe fewer extreme events would happen, lower rates of biodiversity loss, more opportunities for adaptation.
Das Maß, in dem wir handeln und unsere Emissionen begrenzen, könnte den Unterschied machen zwischen einem Mittelmeer, das sich anpasst, und einem, das kippt.
Zu viel Sommer. Klima-Hotspot Mittelmeer von Philipp Lemmerich. Es sprachen Jonas Beck, Henriette Schröers und der Autor. Ton und Technik Oliver Dannert. Regie Matthias Kapuhl. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2026.
Deutschlandfunk.
Damit der grausame König Schahriar sie nicht tötet, erzählt die mutige Schahrazad jede Nacht von Verliebten und Verrückten.
Ich werde einen Pferdesattel aus purem Gold schmieden lassen. Ich werde ihn mit kostbaren Edelsteinen besetzen lassen.
Meereswesen und sprechenden Tieren.
Na du? Wie ist denn dein Name?
Oh, mein Name ist Esel.
Von Bagdad, Persien und China. Und immer an der spannendsten Stelle unterbricht Schahrazad ihre Geschichte. 1001 Nacht, Staffel 2, mit 55 neuen Nächten. Alle Folgen gibt es in der Deutschlandfunk-App. Elf Layla Ur Layla. Schahrazad erzählt um ihr Leben. Und wir hören zu.